Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 107. Und in dieser Folge versteckt sich ein kleines Zahlenspiel, was auch zu einem Thema der heutigen Folge passt, nämlich 107. 10 minus 7 ergibt 3 und 3 mal 10 ergibt 30. Was ein Wunder. Denn 30 Jahre lang gibt es jetzt schon Scooter, die Band, die heute wahrscheinlich die meiste Zeit der Folge einnehmen wird, aus Gründen. Habt ihr vielleicht dem Titel auch schon entnommen. Aber erstmal willkommen zurück nach einer etwas längeren Pause wieder. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich schon mal versucht hatte, beziehungsweise in den Raum gestellt habe. Ich drück's mal so aus, dass ich vielleicht wieder ein bisschen regelmäßiger Folgen rausbringen kann. Hab dann aber in der Zwischenzeit gemerkt, ich möchte mich nicht wirklich zwingen zu etwas. Also ich möchte Folgen dann rausbringen, wenn ich auch gut über etwas sprechen kann. Und gut im Sinne von, ich habe recherchiert, ne? Ich habe mir so ein paar Sachen rausgesucht, ich habe mir überlegt, worüber ich sprechen möchte. Und ich habe auch die Ruhe und die Zeit dafür. Und das sind immer die Faktoren, die so ein bisschen zusammenkommen müssen. Und das ist halt nicht immer der Fall. Und jetzt hatte ich halt, weil dieses Event, dieses Ereignis, das ich heute auch besprechen möchte, weil das jetzt anstand und so, ne, ein, zwei Wochen entfernt war, zum Zeitpunkt, wo ich schon überlegt hatte, ich könnte mal wieder eine neue Folge aufnehmen, dachte ich mir, nee, eigentlich könntest du auch noch die ein, zwei Wochen warten. Das macht's jetzt dann auch nicht aus, ne, das macht den Braten auch nicht fett. Und deswegen habe ich, bis jetzt gewartet, um diese Folge aufzunehmen. Und ich hoffe mal, dass ihr davon profitiert, denn ja, es ist ein Thema, das ich unbedingt besprechen möchte, weil es wirklich sehr geil war. Also es war, ich muss sagen, wie es ist, das war einfach richtig, richtig gut. Es war richtig gut. Es handelt sich hier also wieder um eine Art What's Up Dave-Folge, also eine mehrthematische Folge. Eine Folge, in der ich über verschiedene Themen spreche und nicht wie meistens sonst über ein Thema. Aber wie gesagt, der Fokus liegt durchaus auf Scooter. Wie immer bei den WhatsApp-Day-Folgen als Information für euch, woran erkennt ihr, dass es sich um eine WhatsApp-Day-Folge handelt? Das sind die Folgen, in denen WhatsApp-Dave erstmal auch im Vorschaubild der Folge steht, wo ich in so einer fragenden Pose da zu sehen bin, und zwar vor der Erde. Das sind also immer diese WhatsApp-Day-Folgen, die haben immer dasselbe Thumbnail, dasselbe Design, wenn man so möchte, aber halt mehr thematisch und nicht wie sonst meistens monothematisch. Das nur so am Rande. Und es ist, glaube ich, der kürzeste Abstand zwischen zwei WhatsApp-Day-Folgen seit der Existenz des Podcasts. Oder seit der Einführung des Formates zumindest. Denn die letzte WhatsApp-Day-Folge war Folge Nummer 105, also die vorletzte Folge. Und die kam am 3. Februar raus, sehe ich gerade. Da war ich noch relativ frisch im neuen Job, genau. Da kann ich euch jetzt mal vielleicht ein kleines Update geben. Und zwar haben wir zum Zeitpunkt der Aufnahme den 31.03.2024, also Ende März. Ich bin jetzt seit 2,5 Monaten im neuen Job und ich kann eigentlich alles, was ich damals erzählt habe, nur unterstreichen und nochmal verstärken. Es war 1000-prozentig, also wirklich in allen Facetten, und ich klammere auch da mal die persönlichen Kontakte aus, ne, weil Arbeitskollegen waren auch in beiden Fällen super, also vor allem die, mit denen man halt eng zusammengearbeitet hat. Aber im Gegensatz zur alten Firma, wo ich war, habe ich in der neuen Firma keinen einzigen, der irgendwie sein eigenes Ding drehen will, der irgendwie seine Extrawurst durchziehen will, wo andere Leute dann drunter leiden, weil die Prozesse miteinander zusammenhängen. Das gibt's einfach bei uns nicht. Das ist einfach ein ganz anderes Gefüge. Ist auch eine ganz andere Herangehensweise, weil alles viel moderner ist, viel offener, viel dynamischer. Das ist alles teamzentrierter, kann man sagen. Also es gibt bei uns im neuen Unternehmen, wo ich jetzt mittlerweile bin, seit 2,5 Monaten zum Zeitpunkt der Aufnahme, auch verschiedene Abteilungen natürlich, ne? IT, also Entwicklung, dann gibt's Projektmanagement, dann gibt's das Marketing unter anderem. Aber alle arbeiten halt zusammen. Also es fühlt sich viel mehr wie ein Team an. Und gleichzeitig ist es halt so, dass ich im Marketing auch endlich in einem Team arbeite. Das hatte ich ja damals auch schon angemerkt. Und das ist einfach echt schön, weil man dann nicht als eine Mann-Armee alles machen muss oder machen darf. Das kann ja so oder so gesehen werden. Hat ja auch nicht nur Nachteile, aber ja auch. Das, so ehrlich muss man schon sein. Und das Ganze ist halt einfach wesentlich moderner und flexibler, ne, offener für Veränderungen. Das liegt vielleicht auch an der Branche, muss man der Fairness halber dazu sagen. Denn vorher war ich in einem Verlag und jetzt bin ich in der IT-Branche, die ist von sich aus schon dynamischer, weil sie halt viele, viele Elemente einfach stetig ändern und weiterentwickeln und man selber aber auch Teil der Entwicklung ist. Das finde ich halt auch das Schöne. Also es ist nicht so, dass man von oben oder von Marktmächten, die irgendwie so im Dunkel herumwabern, die neue Sachen erfinden, dass man das aufobtruiert bekommt. Aber dadurch, dass wir auch selber entwickeln, also selber auch Programme schreiben, Software und Apps und solche Sachen, ne, sind wir auch selber Teil der Veränderung. Und das ist schön. Das ist einfach schön zu sehen, dass man da selber auch am Zahn der Zeit ist und nicht irgendwie in manchen Sachen in den 90ern hängen geblieben ist oder so. Das gibt's ja leider auch immer noch häufig. Ja, aber egal. Jedenfalls, ich kann mich wirklich nicht beklagen. Das war die allerbeste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Und ich bereue es überhaupt nicht. Also, wow. Es ist super. Ich bin super froh, dass ich es gemacht habe. Dann gab es Folge 106. Das war die vorherige Folge, wo ich über physische Medien gesprochen habe. Also über Datenträger, Tonträger. Ich habe mich da vor allem auf die CD fokussiert. Aber auch auf andere Sachen wie Discman oder MP3-Player, ne, VHS und DVDs und solche Sachen. Also auch mal ein interessantes Thema, ein bisschen Nostalgie eigentlich, könnte man sagen, aus der heutigen Perspektive im Jahr 2024. Und es war mal schön, da mal wieder so ein bisschen einzutauchen, das mal ein bisschen Revue passieren zu lassen und darüber auch mal bewusster zu reflektieren und nachzudenken. Das finde ich generell schön, was Podcasts angeht, weil so wie ich zumindest mache, ermöglicht mir das und euch vielleicht auch als den Hörern und Hörerinnen, dass man manche Sachen, die man eigentlich selber miterlebt hat, aber an die man jetzt nicht tagtäglich unbedingt denkt, dass man sich die wieder so ein bisschen ins Gedächtnis ruft und vielleicht so denkt, ach ja, damals, genau, so haben wir das damals gemacht. Oder das gab's damals, das gibt's ja heute gar nicht mehr. Also bei solchen Themen zum Beispiel, physische Medien und physische Datenträger, da ist das halt sehr frappierend. Da ist das sehr, sehr, ja, für mich auch greifbar in, ja, im wörtlichen Sinne, könnte man sagen. Denn ich habe ja immer noch viele CDs und auch DVDs, wie ich das ja auch angemerkt habe in der Folge. Also, falls ihr euch über sowas, ja, mal informieren möchtet oder falls ihr euch für sowas interessiert, dann hört euch gerne auch Folge Nummer 106 an, die vorherige Folge. Und damit komme ich jetzt eigentlich zur aktuellen Folge, die aber ein Thema nochmal aufgreift, was ich in der letzten WhatsApp-Day-Folge auch angesprochen habe, nämlich Alan Wake 2. Das habe ich nämlich mittlerweile beendet als Let's Play auf meinem YouTube-Kanal Dave Durden TV. Könnt ihr gerne mal anschauen. Ein wunderschönes Spiel. Ich möchte jetzt nicht ultra ausführlich drüber sprechen, denn das habe ich in der letzten Folge meines Let's Plays auch nochmal getan. Nummer 124, ne, also das Let's Play besteht aus 124 Folgen. Ja, es ist etwas länger, aber das lohnt sich auch. Und das Spiel, wenn man es ausführlich spielt und auch vielleicht ein bisschen gemütlicher, so wie ich das meistens mache bei Spielen, dann kann man auch so viel Zeit in solch ein Spiel stecken. Und, das muss ich Alan Wake 2 im Speziellen zugute halten, das Spiel schafft es, weil es sehr interessant ist und weil es so vielfältig interessant ist. Es gibt viele verschiedene Handlungsstränge, die dann aber auch wieder zusammenlaufen und wo es auch Verbindungen gibt. Das Spiel schafft es auch über eine längere Zeit, den Spieler am Ball zu halten. Und das muss man dem Spiel einfach wirklich hoch anrechnen, wie ich finde. Auch allgemein alles andere, ne? Das Sounddesign und die ganze Geschichte überhaupt, wie das zusammenhängt. Und jetzt der zweite neue Charakter mit Saga Anderson, die Alan Wake dann auch, ne, hilft und beziehungsweise aber auch ihre eigene Geschichte hat und das Ganze verbindet sich dann wieder und so. Ich möchte nicht zu viel verraten für Leute, die das Spiel noch nicht kennen oder noch nicht komplett kennen. Aber es ist einfach, es spielt sich auch super angenehm. Die Atmosphäre der einzelnen Bereiche ist sehr, sehr cool. Es ist alles homogen genug, um als ein Spiel wahrgenommen zu werden. Also man erkennt, dass es Alan Wake 2 ist. Aber jeder einzelne Bereich hat trotzdem auch einen anderen Aufbau, einen anderen Fokus, eine andere Atmosphäre. Die Musik des Spiels ist super, ne? Old Gods of Asgard, also die fiktionale Band, die es auch schon im ersten Alan Wake gab, die taucht hier auch wieder auf. Und es wurden eigens auch neue Songs nur für das Spiel komponiert, die auch sehr, sehr geil klingen. Also so Zwischenkapitel-Songs könnte man eigentlich sagen. Kann ich euch auch wirklich sehr empfehlen. Ach ja, Alan Wake 2, es ist wunderschön. Es sollen ja auch noch zwei DLCs kommen. Ich glaube, der eine heißt Night Springs und der andere, bin ich mir jetzt gar nicht genau sicher. Also ich habe jetzt New Game Plus sozusagen freigeschaltet, The Final Draft, also der finale Entwurf, wo man dann auch tatsächlich nochmal, soweit ich das weiß, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, aber ich meine, gelesen zu haben, dass man halt das Spiel nochmal durchspielen kann mit allen Waffen und Gegenständen, die man bisher gefunden hat. Man kann aber auch noch neue Manuskriptseiten finden, die die Story dann auch nochmal weiterspinnen. Also nicht nur einfach nochmal, also dasselbe nochmal sozusagen, sondern ja, eine kleine Weiterführung mit neuen Informationen, mit Sachen, die etwas anders sind als vorher. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr gelungen. Was kann ich euch noch erzählen, was Spiele angeht? Also ich bin hinter den Kulissen momentan so ein bisschen am Ausprobieren in technischer Hinsicht, wie ich vielleicht mein anvisiertes nächstes Let's Play umsetzen kann. Ich möchte noch nicht explizit erwähnen in dieser Folge, um was es sich da handelt. Das werde ich wahrscheinlich demnächst nochmal kommunizieren, wenn das auch feststeht und ich das auch wirklich technisch alles hinbekomme. Aber es ist ein Spiel, was, schätze ich mal, wesentlich weniger düster ist, dafür aber auch sehr collectible, also, ja, wie soll ich sagen, Jäger- und Sammlerfreundlich ist, so ein bisschen Richtung Tomb Raider geht, könnte man sagen. Ich glaube, das war jetzt, ja, vielleicht war das schon ein bisschen zu viel verraten, ich weiß es nicht. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich habe es noch nie gespielt, es wäre ein Blind-Projekt, ein sogenanntes, also ein Spiel, was ich noch nie gespielt oder Let's Played habe. Und es wäre auch kein PC-Spiel im originalen Sinne, sondern ein PlayStation 4-Spiel in meinem Fall. Und deswegen bin ich auch momentan noch so ein bisschen am ausprobieren, wie ich das technisch über die PlayStation 4 aufnehmen kann, gleichzeitig meine Kamera als Facecam noch einbauen kann und das Ganze halt gut miteinander kombinieren kann. Aber ich denke, da bin ich auf einem guten Weg. Hoffe ich zumindest mal. Und vielleicht kann das dann auch, ja, in näherer Zukunft starten, also so ab April 2024 irgendwann. Wie ihr vielleicht wisst, falls ihr schon länger dabei seid, auch die früheren Folgen hier und da schon mal gehört habt, schaue ich nach wie vor auch immer sehr, sehr gerne Let's Plays von anderen Leuten. Also ich mache sie nicht nur, ich schaue sie auch gerne. Und ich bin seit einigen Wochen in einer Souls-Phase. Also ich habe zum Beispiel jetzt zum allerersten Mal Dark Souls 1 als Let's Play geschaut und das Spiel damit wirklich auch mal kennengelernt. Das war für mich immer so, ja, die graue Eminenz sozusagen, oder ich wusste, dass es das gibt und ich weiß auch, dass es sehr, sehr viele Leute sehr mögen und ich weiß auch, was sie daran mögen, ne, auch diese Herausforderung, weil es ein etwas schwereres Spiel ist mit einer steilen Lernkurve und in dem Sinne ja, auch seinen Reiz hat, das verstehe ich alles. Für mich persönlich wäre es zum Spielen wahrscheinlich nichts, weil ich einfach nicht gut genug bin und ich dadurch nicht den Spielspaß habe, den ich gerne von Spielen haben wollen würde, persönlich gesprochen. Und ich generell sowieso nicht so ein Herausforderungsspieltyp bin. Also ich spiele halt in erster Linie der Unterhaltung halber. Und auch das können natürlich Dark Souls-Spiele, also Souls-like-Spiele, bieten, absolut. Und ich muss auch sagen, als Zuschauer zumindest, habe ich das wirklich wertschätzen gelernt. Ursprünglich tatsächlich vor vielen Monaten durch Elden Ring, als es neu rauskam, habe ich ja auch schon mal in vorherigen Folgen kurz thematisiert, auch in WhatsApp-Dave-Folgen vorher. Auch ein Spiel, was ich sehr, sehr, sehr mag. Demon's Souls habe ich dann auch als Let's Play verfolgt. Dann jetzt vor kurzem das remasterte Dark Souls, also den ersten Teil. Für mich persönlich auch mit einem Lerneffekt nochmal dazu, denn ich habe immer gedacht, dass diese Souls-like-Spiele von Dark Souls ins Leben gerufen wurden. Also, dass Dark Souls das erste Spiel dieser Art war. Aber nein, es war Demon's Souls tatsächlich. Das kam vorher. Wusste ich bis vor kurzem auch noch nicht. Und dann gibt es ein Spiel, was ich unbedingt erwähnen muss, Was mich eigentlich auch jetzt letztendlich dazu motiviert hat, diese anderen Souls-like-Spiele, diese originalen Souls-Spiele, auch im Sinne von, ne, Dark Souls 1 bis 3 und auch Bloodborne möchte ich noch gucken und so, das wirklich mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Und zwar spreche ich vom Spiel Lies of P. Auch das ist ein Spiel, das hatte ich immer im Hinterkopf und ich wusste halt auch, dass es ein Souls-like ist und so. Mehr wusste ich aber tatsächlich nicht. Und in den ersten ein, zwei Folgen, ich habe das wieder bei Code Carnage geguckt, also auf YouTube, ist eigentlich ein Streamer in erster Linie, aber er lädt seine Streams oder das, was er im Stream spielt und natürlich auch kommentiert, letztendlich als Let's Play auch nochmal auf YouTube hoch, wo ich das dann meistens auch schaue, on demand, wann immer ich halt Zeit habe. Unter anderem habe ich dann auch mal in Lies of P reingeschaut, weil ich schon gehört hatte, dass das wirklich ein gutes Spiel sein soll. Und das macht mich immer neugierig. Man will sich auch ein bisschen weiterbilden, ne? Also Mann heißt ich zumindest. Und ich war wirklich hin und weg von dem Spiel. Direkt von Beginn, denn, und das wusste ich überhaupt nicht, ergibt aber total Sinn, wenn man sich den Titel des Spiels vor Augen führt. Lies of P, das P, also P, steht für Pinocchio. Ja, es ist eine Neuinterpretation des Pinocchio oder der Pinocchio-Geschichte, des Pinocchio-Universums mit Geppetto, der unter anderem vorkommt. Aber das Ganze ist wesentlich abgedrehter, wesentlich brutaler auch. Es ist wesentlich, wie soll ich sagen, ja, steampunkig so ein bisschen, könnte man schon sagen. Und auch in diesem Spiel, wie bei allen anderen Souls-Spielen, die ich bisher kennengelernt habe, oder Souls-like-Spielen, also auch Elden Ring, Lies of P, Dark Souls und so weiter. Egal, ob es von From Software ist, also den originalen Entwicklern der, ne, Demon's Souls, Dark Souls und so, oder ob es sich um ein Souls-like-Spiel handelt von einem anderen Entwicklerstudio. Ich finde, diese Spiele, interessanterweise, haben eins gemeinsam, und zwar, also die Grundmechanik des Spiels, aber davon abgesehen, das Gegnerdesign ist einfach immer richtig geil. Die Gegner sehen super kreativ gemacht aus, super auch grafisch einfach ansprechend, also und teilweise wirklich krank, also im Sinne von, wer kam auf die Idee, diesen Gegner so zu gestalten? Auch verschiedene Phasen eines Gegners und wie er sich verändert zum Beispiel, auch das gibt's in Lies of P durchaus, ohne zu viel zu verraten, auch zum Ende des Spiels hin. Also, und generell, also die ganze Spielwelt und die Spielmechanik, ne, auch dann mit dem Leveln und die Freiheit, die man als Spieler hat, dass man sagen kann, ich möchte eher auf dieses Build gehen, also ich möchte vielleicht eher einen Tank spielen, ne, oder der so im, ich möchte einen Charakter spielen, der eher im Nahkampf gut ist, oder ich möchte einen spielen, der eher im Fernkampf gut ist, ich setze eher auf Magie, oder ich kämpfe zum Beispiel lieber mit Bögen, also Pfeil und Bogen, ich kämpfe vielleicht lieber mit Schwertern und so, ne, man hat da alle Freiheiten der Welt und auf welche Stats man dann auch levelt, also welche Fähigkeiten man dann ausbauen möchte, möchte man sich eher auf, weiß ich nicht, Dexterity, also Ausdauer zum Beispiel fokussieren, oder möchte man dann eher Beweglichkeit trainieren und sich darauf, ja, fokussieren, vielleicht sich, ne, schneller bewegen zu können bei manchen Kampfschritten, wie auch immer. Da gibt's so viele Möglichkeiten und das finde ich halt einfach echt geil, dass das Spiel oder die Spiele dem Spieler solche Freiheiten lassen. Und ich schaue momentan Dark Souls 2, Scholars of the First Sin, was auch, glaube ich, eine Art Remaster-Version von Dark Souls 2 ist. Und auch das gefällt mir wieder richtig gut. Also zum Zuschauen auf jeden Fall auch interessant, die ganzen Bereiche da zu sehen und auch da, wie viel Ideenreichtum da einfach reingeflossen ist, ne? Verschieden designte Bereiche, manche, ich bin momentan zum Beispiel beim Zuschauen in einem Bereich, der eher so auf Lava fokussiert ist. Dann gibt's aber auch noch in Dark Souls 1 zum Beispiel, gibt's einen Bereich, die The Painted World heißt es, glaube ich. Also man spielt oder man kehrt von der Welt, in der man eigentlich ist, hinein in ein Bild und spielt dann in dieser Bildwelt mit ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten und so. Und so. Ein Beispiel. Ach, es ist einfach super. Es macht Spaß, es zu schauen. Also wer sich zum Beispiel für ein relativ neues Spiel zum Zeitpunkt der Aufnahme interessiert, was so auf diese Art und Weise gemacht ist, dem kann ich wirklich Lies of P näher bringen. Ein wirklich geiles Spiel. Und was mich da auch noch mal speziell gehuckt hat, und das ist auch etwas, was ich so richtig erst vor kurzem realisiert habe, zumindest für mich, vielleicht sehen andere Leute das auch anders, das finde ich auch interessant, das mal von anderen so zu hören. Ich habe früher nicht so wirklich eine Unterscheidung zwischen Geschichte und Lore gemacht. Und mir ist so richtig klar geworden, dass die Souls-Spiele oder Souls-like-Spiele für gewöhnlich eher Lore-heavy sind, also auf Lore basieren und weniger auf einer stringent erzählten Geschichte. Ich persönlich bin früher immer mit dem Impetus oder dem Gedanken herangegangen, okay, ja, mir gefallen die Spiele nicht so gut, weil die halt nicht so eine, die sind halt nicht so geschichtsgetrieben. Also klar haben die Souls-Spiele auch eine Geschichte, aber die steht halt wirklich nicht im Vordergrund. Das kann man wirklich nicht behaupten, finde ich. Die steht eher im Hintergrund. Und als jemand, der halt Story-Spiele sehr mag, war das für mich immer so ein bisschen so, ach, ich will jetzt nicht sagen abturnend, aber es hat mich nicht so gehuckt, sagen wir es mal so, im Vergleich zu anderen Spielen, die das eher besser in den Vordergrund gestellt haben. Oder was heißt besser? Ich will das gar nicht so werten, weil, wie gesagt, die Souls-Spiele haben andere Qualitäten dafür. Die haben es mehr in den Vordergrund gestellt. Ich drück's so aus. Und Souls-Spiele sind eher Lore-bezogen. Und für mich ist Lore eigentlich so, das sind so kleine Bits and Pieces, so kleine Happen hier und da in den verschiedenen Leveln und Bereichen und Welten, wo man immer ein bisschen was erfährt, aber nie so richtig viel. Man hat immer so kleine Häppchen, die man serviert bekommt. Und daraus macht sich der Spieler dann ein, oder versucht sich ein Bild zu machen von, weiß ich nicht, was ist früher vor Jahrhunderten hier passiert, ne? Wie hat sich das alles zugetragen? Warum sieht der Ort vielleicht heute so demoliert aus? Ne? Und solche Sachen. Da gibt's halt viele verschiedene Facetten. Auch ein sehr interessanter Ansatz, aber es ist halt ein anderer Ansatz als ein hauptsächlich Story-getriebenes Spiel. Und das muss ich für mich persönlich erstmal so ein bisschen realisieren. Dass das halt einfach zwei verschiedene Herangehensweisen sind, könnte man eigentlich sagen. Zwei verschiedene Genres. Und dass das halt zu diesen Souls-Spielen einfach dazugehört. Und wenn man sich darauf einlässt und sich das vergegenwärtigt, das hat mir zumindest geholfen, als jemand, der halt nicht mit diesen Souls-Spielen aufgewachsen ist und die nicht 3 Milliarden Mal schon durchgespielt hat, nichts dagegen, aber habe ich halt nie. Das hilft mir persönlich jetzt heute, die Sachen auch wesentlich mehr für das, was sie sind und wie sie sind, auch wertzuschätzen und auch ihre Qualität in dieser Art und Weise der Erzählstruktur zu erkennen. Das gesagt, ist es bei Lies of P im Speziellen aber so, dass das tatsächlich eine Story hat, die im Vergleich zu anderen Souls-Spielen, die ich bisher kenne, die so eine Art, die Geschichte, wenn man sie so nennt, den Plot, die Weiterentwicklung der Ereignisse wesentlich mehr in den Vordergrund stellt. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich glaube, der Entwickler heißt NeoWiz, also N-E-O-W-I-Z, NeoWiz, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Und die haben das richtig gut gemacht. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Was ist so ein bisschen Best of Breed, würde man im Marketing sagen. Also man so holt sich quasi für das, wie man es umsetzen möchte, die besten Aspekte verschiedener Genres zusammen oder verschiedener, wie soll ich es mal ausdrücken, verschiedener Aspekte eines Spiels. Also der eine Aspekt ist die Story, der andere Aspekt ist das Gameplay und so. Und man kombiniert verschiedene Herangehensweisen zu einer neuen Mischung. Ne? Also man mergt das sozusagen so ein bisschen. Und das ist bei Lies of P aus meiner Sicht sehr, sehr gelungen. Also wirklich generell einfach ein super schönes Spiel, im wahrsten Sinne des Wortes auch, muss ich wirklich sagen. Also grafisch hat mich das auch echt begeistert. Auch da findet ihr unter anderem ein Let's Play bei Cow Carnage, auf Englisch in dem Fall, aber es lohnt sich wirklich sehr. Also mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt eine kleine Überleitung zu dem letzten Thema vor Scooter, aber es geht fließend ineinander über, denn das eine hat mit dem anderen zu tun. Und zwar wechsle ich jetzt von Videospielen zu analogen Spielen. Ja, zu Brettspielen nämlich. Denn ich war am Gründonnerstag, das war der 28. müsste es gewesen sein, ne? Genau, der 28.3. bin ich nach der Arbeit mit dem Zug in den hohen Norden gereist, aus dem Sauerland in die Nähe von Rothenburg. Und dort habe ich meinen guten alten Freund Alex Flattermann 85 besucht. Den habe ich auch in vielen Folgen vorher schon mal erwähnt. Er war die erste Person, die ich 2011 auf YouTube so wirklich näher kennengelernt habe, mit der ich mich dann auch wirklich so befreundet habe, dass wir uns auch im Real Life, also im echten Leben dann getroffen haben, seit 2013 eigentlich jährlich, manchmal auch sogar mehrfach, so auch jetzt vor kurzem. Und es gab im Prinzip einen Hauptanlass, aber eigentlich zwei. Und zwar, wie gesagt, ich bin am grünen Donnerstag angereist, ich bin abends dann angekommen. Er hat mich dann eingesammelt und ja, mit zu sich nach Hause genommen, wo dann auch seine Frau, die liebe Steffi, da war und zwei weitere Gäste, nämlich C. hier Mephisto, auch ein YouTuber, beziehungsweise ein YouTube-Kommentarschreiber, wenn man so möchte, ein Zuschauer im eigentlichen Sinne. Er ist jetzt selber nicht aktiv als Creator, aber wir kannten uns halt auch schon persönlich, unter anderem durch die Hochzeit von Alex und Steffi. Und noch ein anderer Zuschauer von Alex' Kanal, nämlich der liebe Milzkuhn. Und Alex und Steffi und die beiden anderen, die ich gerade erwähnt habe, die kannten sich auch vorher schon, haben unter anderem auch schon ja auf der Spiel in Essen, also der größten Brettspielmesse der Welt, wo ich ja 2021 auch einmal dabei war. Die sind auch 2024 wieder dabei, haben auch alles schon geplant in der Hinsicht. Und die treffen sich eigentlich immer zu Ostern bei Alex zu Hause für die Brettspieltage, die sie selber dort veranstalten, wo sie an dem langen Osterwochenende verschiedene Brettspiele zusammen spielen. Dazu muss man sagen, dass Alex und Steffi eine ziemlich große Brettspielsammlung haben, so groß, dass sie sogar ein eigenes Brettspielzimmer haben. Das ist eigentlich das Esszimmer, wenn man so möchte, aber es ist eigentlich das Brettspielzimmer. Also man sitzt umgeben von vielen Regalen mit sehr, sehr vielen verschiedenen Brettspielen. Und allein das finde ich halt super faszinierend, ne? Weil ich bin spieleaffin, ich bin tatsächlich persönlich eher in der Welt der Videospiele zu Hause, würde ich schon im Vergleich sagen, aber ich mag Brettspiele durchaus auch. Kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich kling mich manchmal so ein bisschen aus, wenn das Brettspiele sind, wo man erstmal drei Tage lang das aufbauen muss und dann irgendwie 10.000 Regeln verinnerlichen muss, bis man spielen kann. Da bin ich immer so ein bisschen, weiß ich nicht, das ist nicht so hundertprozentig meins, muss ich gestehen. Aber es gibt ja auch viele andere Brettspiele, wo man eher einen Zugang findet, auch wenn man das zum ersten Mal spielt. Und ich möchte gerne mal kurz Revue passieren lassen, was wir nämlich zusammen dort gespielt haben. Und zwar begann das am ersten Tag, am Gründonnerstag, mit zwei Spielen, die eher so ein bisschen seichter sind, aber auch sehr, sehr viel Spaß machen. Auch keine Brettspiele in dem Sinne, sondern Kartenspiele. Und zwar, das erste Spiel, was wir gespielt haben, nennt sich Hitster. Also Hitster. Das kann man unter anderem mit Streaming-Anbietern spielen, wo man Musik abspielen kann oder so. Und letztendlich geht's darum, dass man eine Karte bekommt mit einem Interpreten, einem Songtitel und dem dazugehörigen Jahr, wann das Lied veröffentlicht wurde, als Grundlage. Und dann gibt es andere Karten mit QR-Codes, die kann man scannen, dann wird immer das Lied dieser Karte abgespielt, was man aber noch nicht kennt und noch nicht sieht, weil es auf der Rückseite ist. Und man muss dann erraten, kam das Lied vor dem Referenzjahr, was man vor sich liegen hat, heraus oder danach? Also ist es jünger oder älter? Man kann zusätzliche Punkte verdienen, wenn man dann auch noch den Interpreten und den Titel richtig kennt. Und das ist für mich persönlich einfach ein perfektes Spiel, weil ich liebe Musik und beschäftige mich hier und da auch ein bisschen damit, natürlich auch. Und ja, hat echt Spaß gemacht. Das ist ein wunderschönes Spiel, kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Das sind auch, also es ist sehr, sehr gut durchmischt. Es gibt auch sehr viele ältere Songs aus den 50ern, 60ern, 70ern, 80ern, aber halt auch neuere Sachen, bis heute eigentlich. Und deswegen ist das eine große Bandbreite, die man da abdecken kann. Und wenn manche Leute halt eher die Vorteile in den älteren Songs haben und sich eher in den 70ern, 80ern auskennen und ja, dann das vielleicht mit Enkeln oder Kindern spielen, die sich eher mit neuerer Musik auskennen, dann ergänzt sich das ganz gut. Und jeder kann so ein bisschen seine Stärken einbringen. Dann haben wir am selben Abend noch Just One gespielt. Das ist ein Assoziationsspiel, könnte man eigentlich sagen. Im weitesten Sinne ein Kartenspiel. Es gibt Karten mit 5 Begriffen darauf, ne, nummeriert von 1 bis 5. Einer der Spieler stellt diese Karte für alle sichtbar vor sich hin. Da gibt es so Kartenständer, wo man die reinpacken kann. Und derjenige, der diese Karte dann hingestellt hat, sagt dann eine Zahl von 1 oder zwischen 1 und 5. Er selber, also man selber, wenn man das isst, hat aber nicht gesehen, welche Begriffe auf der Karte stehen. Das weiß man nicht. Also man sagt eine Zahl von 1 bis 5 und die anderen Mitspieler müssen dann nur mit einem Wort für sich aufschreiben, wie sie diesen ausgewählten Begriff erklären würden, dass derjenige den Begriff mit diesen Hilfestellungen erraten kann. Dann gibt es halt noch so ein paar Regeln, dass man halt nicht eine Übersetzung des gesuchten Begriffes nehmen darf oder man darf halt nicht mehrere Begriffe nehmen, sondern einen feststehenden Begriff letztendlich. Ne? Also ich weiß nicht, wir hatten zum Beispiel das Beispiel Terminator und da haben wir dann verschiedene, da haben wir dann Cyborg als einen Begriff gehabt oder dann haben wir, ich habe zum Beispiel Hand ja aufgeschrieben, weil ich halt angenommen hatte, dass das vielleicht ein gängiges Filmzitat ist, was man so kennen könnte, wenn man Filme kennt. Ne? Talk to the hand, sprich zur Hand. Ne? Was halt der Terminator sagt. Ich glaube, im ersten Film ist es sogar so. Ja, hat dann aber zu mehr Verwirrung geführt, als dass es geholfen hat. Das ist halt manchmal die Gefahr. Man kann aber auch sehr, sehr gut mit Insidern arbeiten. Das haben wir auch des Häufigeren hier und da schon mal gemacht. Ich habe das zum zweiten Mal überhaupt gespielt. Und das ist auch ein Spiel, was sehr, sehr kurzweilig ist, sehr, sehr viel Spaß macht. Dann haben wir noch ein Spiel gespielt, das ist auch eine Art Kartenspiel. Ich komme jetzt nicht mehr ganz auf den Titel. Irgendwas mit Drachen war das auf jeden Fall. Es gab verschiedene farbene Drachen und dann gab es halt Karten. Ja, das zu erklären würde jetzt, glaube ich, zu weit führen. Deswegen lasse ich das mal. Aber war auch sehr, sehr cool. Und dann haben wir zu guter Letzt, bevor ich zum eigentlichen Thema komme, Seven Wonders gespielt. Und ich rede jetzt nicht von dem Handyspiel, Seven Wonders of the Ancient World, ne, wo man irgendwie immer drei gleichfarbige Steine oder so miteinander mindestens kombinieren muss. Ihr kennt das vielleicht, ne, Bejeweled ist so ein ähnliches Konzept. Ich hatte auch erst gedacht, klar, vielleicht geht das so ein bisschen in die Richtung, aber nein. Sehr, sehr interessantes Spiel und hat mich auch sehr, sehr abgeholt, muss ich sagen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie auch alle anderen, die wir da gespielt haben. Auch das habe ich zum ersten Mal gespielt und es geht im Prinzip so ein bisschen darum, dass man verschiedene Ressourcen selber haben kann, also, weiß ich nicht, Holzbau oder also man kann zum Beispiel Erze abbauen und der Nachbar hat vielleicht wieder andere Ressourcen, man kann miteinander Handel treiben und man kann halt seine eigenen Weltwunder so nach und nach aufbauen über verschiedene Stufen, wenn man möchte. Man kann auch verschiedene andere Gebäude bauen und braucht dafür halt dann verschiedene andere Ressourcen, die man entweder kaufen kann, auch vergünstigt kaufen kann unter gewissen Umständen vom Nachbarn oder so, ne, und dann halt dadurch halt Punkte sammeln kann und derjenige, der am Ende halt die meisten Punkte hat und so, der gewinnt dann halt. Und da gibt's halt verschiedene Karten, die verschiedene Sachen dann auch ermöglichen und so. Das ist wirklich ein geiles Spiel und ich habe auch einen neuen Fachbegriff tatsächlich gelernt, den kannte ich vorher so in diesem Zusammenhang nicht, und zwar Drafting oder Drafting könnte man beides sagen. Ich hatte erst an Draft oder Draft, also Entwurf gedacht, aber das hat damit nichts zu tun, sondern im Brettspiel-Kontext heißt Drafting, dass man als Spieler oder jeder Spieler hat mehrere Karten auf der Hand, ich sage jetzt mal 5 als Beispiel, und von diesen 5 Karten, die man auf der Hand hat, wählt man eine aus, die man verwenden möchte für seine Runde, und die anderen 4 Karten, die man dann halt nicht benutzt, die gibt man an den nächsten Spieler weiter und so wandern die Karten immer wieder regelmäßig rundherum. Und man hat mit jeder Runde ein neues Set an Karten auf der Hand, aus dem man dann wieder auswählen kann. Also das Ganze geschieht dann wieder von vorne. Zum Beispiel im Uhrzeigersinn halt dann, ne? Immer wieder. Und das nennt sich Drafting. Und das ist zum Beispiel etwas, was auch interessant ist, weil man halt immer wieder neue Möglichkeiten hat. Und auch, wenn man vielleicht mal eine etwas schlechtere Hand erwischt hat, wo man nicht viel mit anfangen kann, kann man halt in der nächsten Runde vielleicht wieder mehr daraus machen. Sehr, sehr, sehr cooles Konzept. Und generell Seven Wonders, 7 Wunder, ne, geht's um die 7 Weltwunder unter anderem, die man da bauen kann, wie gesagt. Aber nicht nur, sehr, sehr cooles Spiel. Macht sehr, sehr kurzweilig, also macht sehr viel Spaß, kann ich euch sehr empfehlen. Und dasselbe gilt eigentlich als Fazit auch für das, worum es nämlich jetzt geht, meine Damen und Herren. Ja. Posse! Lakierski Materialski! Heiligeili! Aber auch I keep hearing Bingo. Und damit willkommen zum Song of the Episode. Zum Song der Episode. Sorry, es musste sein. Und wie könnte es anders sein? Es muss ein Scooter-Song sein heute. Und das, was ich zuletzt erwähnte, das möchte ich euch gerne empfehlen. Nämlich I keep hearing Bingo. Ein Song des aktuellen Scooter-Albums Open Your Mind and Your Trousers. Song Nummer 5, I keep hearing Bingo. Eine Zeile, die auch im Song vorkommt. Und ein Song, der einfach wirklich gut ballert, einfach, wie ich finde. Also, und auch so schön, so ein bisschen so Oldschool-Klänge hier und da hat. So, so Synthesizer-Klänge. Ihr hört das, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine, wenn ihr es hört. die auch so ein bisschen an die alten Scooter-Tage erinnern, ne? Also so, ach, das ist einfach geil. Ein wunderschönes Lied. Ich hätte noch viele, viele andere wählen können. Also wenn ich allein auf das aktuelle Album schaue, ne? Posse Reloaded, Techno is Back, Raven Shout, Children of the Rave, Let's Do It Again, Waste Your Youth, ne? For Those About to Rave, Berliner Luft, das ist, ach, du, also ich hätte alles wählen können. Eigentlich ist alles eine Empfehlung, aber ich muss einen Song wählen. Deswegen I Keep Hearing Bingo, einer meiner aktuell sehr, sehr starken Ohrwürmer, zusammen mit Posse Reloaded. Das ist, und vor allem, ne, von Alex und mir. Also wir hatten den Abend hinweg, als wir dann von dem Scooter-Konzert, über das ich gleich noch spreche im Laufe der Folge, nach Hause zu Alex zurückkamen, haben wir immer noch diese Songs zitiert und das ist und auch auf der Autofahrt vom Bahnhof zurück zu Alex haben wir natürlich wieder Scooter gehört und auch dann diese Songs. Ach, das war so geil. Ach Mensch, ach Mensch. Ich, das, ja. Good times, sag ich euch nur. Und good vibes. Qualitätszeiten einfach, ne? Andere investieren in, weiß ich nicht, Drogen und was weiß ich, irgendwelche Sachen. Ich hingegen investiere lieber in Erinnerungen, unter anderem in Konzerte und schöne Erlebnisse mit Freunden und Familie und Co. Da ziehe ich wesentlich mehr draus. Aber, ne, das nur am Rande. Für mich ist Musik meine Droge, sozusagen. Ach ja. Ja, damit, ne, wie immer, ein Link zum Song findet ihr in den Shownotes. I Keep Hearing Bingo, ne, von Scooter. Und damit geht's jetzt auch weiter. Viel Spaß! Und zwar greife ich ein Thema auf, das ich vorher schon mal in einer Folge erwähnt habe und besprochen habe, nämlich in Folge 101. Und zwar, jetzt schließt sich nämlich der Kreis in mehrfacher Hinsicht, war in dieser Folge nämlich auch besagter Alex dabei, Alex Flattermann 85, deutscher Let's Player, wie gesagt, ne, ein sehr guter Freund von mir. Und dort haben wir gemeinsam über ein Thema gesprochen, über das ich jetzt auch sprechen werde, allerdings alleine. Aber in Verbindung mit Alex, denn das haben wir zusammen erlebt. Und das ist halt auch so eine Art, über die Jahre, in denen wir uns jetzt schon kennen und immer wenn ich ihn besuche, taucht dieses Thema auf. Also in irgendeiner Art und Weise, meistens als Musik im Auto oder wie auch immer, als Gesprächsthema und oder manchmal auch beides in Kombination und noch mehr. Und zwar haben wir in Folge 101 über Scooter und HP Baxter gesprochen. Alex ist schon seit Ewigkeiten Scooter-Fan. Und ich bin es eigentlich auch. Also, ich hab mich, wie soll ich sagen, ich hab nie so wirklich alle Alben gehört, sondern ich hab mich eher mit den Singles beschäftigt und fand die halt immer eigentlich ziemlich geil. Hab die Band auch immer wieder verfolgt. Und letztes Jahr fing das so richtig an, also im Jahr 2023, dass ich mich ein bisschen mehr in die Diskografie der Band hineingearbeitet habe. Mehr dazu aber auch in Folge 101, deswegen möchte ich das jetzt nicht alles wiederholen. Jedenfalls, ich bin nochmal durch das Album God Save the Rave so richtig noch stärker zum Scooter-Liebhaber geworden, hab erkannt halt, was das einfach für Qualitäten sind, die die Band hat. Und das meine ich ganz ernst, weil manch einer wird vielleicht denken, Scooter, und die machen doch immer nur so Dumm-Dumm-Dumm-Dumm-Musik. Ja, das machen sie, aber das machen sie halt richtig gut. Das ist halt der Unterschied. Du kannst solche Musik sehr stumpf und schlecht machen oder du kannst sie sehr abwechslungsreich, mitreißend und energetisch gut machen. Und das machen Scooter meiner Meinung nach. Dazu jetzt gleich noch mehr. Jedenfalls, ne, Folge 101 könnt ihr noch mehr über das Thema hören, welche Scooter-Lieblingssongs ich habe, welche Alex hat und ne, wie sich das so ein bisschen ergänzt oder auch unterscheidet und so. Also sehr, sehr coole Folge gewesen. Und das war letztendlich auch mein Hauptgrund, zu den Brettspieltagen an Ostern in den hohen Norden zu reisen. Und zumindest von Donnerstagabend bis Samstagmittag die Runde zu belagern und zu infiltrieren, möchte ich gar sagen. Aber das war halt auch alles abgestimmt, ne, passt auch alles gut. Und wir hatten ja auch gemeinsam Spaß, wir haben halt, wie gesagt, auch gemeinsam diese Spiele auch gespielt. Und Freitagabend oder Spätnachmittag, können wir eigentlich sagen, 17.23 Uhr fuhr unser Zug nach Bremen. Da haben Alex und ich uns dann aufgemacht, mit zwei Konzertkarten bewaffnet, nach Bremen, denn dort sind Scooter nämlich aufgetreten zum zweiten Mal ihrer aktuellen Tour zum Zeitpunkt der Aufnahme 30 Rough and Dirty zum 30-jährigen Bandjubiläum. Ja, Scooter gibt es seit 1994. H.P. Baxter im Speziellen ist auch vorher schon musikalisch unterwegs gewesen mit Celebrate the Nun und vor Scooter dann auch mit The Loop, einem Remix-Projekt, woraus dann Scooter erwachsen ist, aber auch mehr dazu, wie gesagt, in Folge 101. Und das Projekt gibt es jetzt seit 30 Jahren. In unterschiedlicher Besetzung, aber H.P. Baxter, der Frontmann, der MC, der Master of Ceremony, der war halt immer dabei. Und der ist halt auch einfach ein Fels in der Brandung. Der ist auch einfach ein, das ist eine Marke, ist das. Ich merke das auch immer wieder, wenn ich Interviews mit ihm anschaue. Ich habe gestern Abend auch nochmal eine weitere Dokumentation zu Scooter gesehen. Also nicht die auf Netflix, die offizielle, sondern auch noch eine andere von Privatsendern, die auch sehr, sehr gut gemacht war und die mich auch nochmal weitergebildet hat, was die Band angeht und Scooter. Und die auch so ein bisschen hinter die Kulissen geblickt hat, was die Aufnahmen des mittlerweile 21. neuen Albums angeht, was 2021 veröffentlicht wurde, nämlich Open Your Mind and Your Trousers. Also öffne deinen Geist und deine Hose, um es so zu übersetzen. Übrigens mit einem sehr interessanten Artwork, also einem Cover. Man sieht eine leicht geöffnete Jeanshose von einer Frau, würde ich so sagen. Oben sieht man dann den Bauch, der so ein bisschen halt, ne, dann zu Vorschein kommt. Und der Clou daran ist, und das sieht man halt nur, oder weiß man eigentlich nur, wenn man die physische Version hat, also das Album in einer physischen, haptischen Version, auch nochmal wieder, ne, rekurrierend auf die letzte Folge, die ich aufgenommen habe, Folge 106, physische Medien. Auch so schließt sich der Kreis. Ach, ich mag es, wenn Kreise geschlossen werden. Jedenfalls, die Hose ist in der physischen Version quasi eine Art, ja, so ein Pappschuber. Und der Bauch, den kann man nach oben rausziehen aus diesem Pappschuber. Und der Bauch ist eigentlich kein Bauch, wie man dann merkt, sondern, das ist so gut, es ist auch typisch Scooter. Der Bauch ist die Stirn von H.P. Baxter. Und das heißt, wenn man das rauszieht, das muss man eigentlich sehen, aber vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, wenn ich euch das so erkläre. Schaut euch gerne mal das Artwork von Open Your Mind and Your Trousers von Scooter an. Ne? Und dann stellt euch vor, man zieht diesen Bauch da raus und hat dann auf einmal das Gesicht von H.P. Baxter zu sehen in diesem Jewel Case. Ne? Also ich liebe so eine Ideen. Ich mag das total. Das fand ich wieder genial, als Alex mir das gezeigt hat. Ich wusste es auch vorher nicht, weil ich halt nur die digitale Version kenne. Und Alex kauft sich das halt alles immer noch physisch auch, die ganzen, hat auch alles gute Alben und so. Hat mir dann auch noch mal einen kleinen Crashkurs vorher gegeben. Er hat so eine Kladde mit diesen ganzen Artworks drin und so. Und das Album kam dann raus und davor kam dann das und dann kam noch das und das war eher so der Stil und dann kam das raus und so. Und das ist voll geil. Also vielen Dank noch mal, Alex, an dieser Stelle, falls du es hören solltest. Und ja, ich war halt letztes Jahr, 2023, so richtig krass in einem Scooter-Fieber für eine gewisse Zeit auch. Ich bin ja immer so ein Phasenhörer. Und da war es halt verstärkt Scooter mit dem Album God Save the Rave. Was ich auch einfach, ich liebe es. Und dann kam jetzt halt das neue Album raus. Und was soll ich euch sagen? Open Your Mind and Your Trousers ist das 21. Album. Und man könnte denken, hat die Band jetzt nicht irgendwann mal alle Songs schon mal gehabt in dem Stil? Jein, denn auch auf diesem Album ist es so, dass verschiedene elektronische Musikstile wieder aneinandergereiht sind, aber trotzdem zueinander gut passen und einfach alle Laune machen. Also wirklich stark produziert, modern produziert tatsächlich auch, also auch zeitgenössisch in dem Sinne. Und trotzdem aber immer wieder mitreißend sind, weil Scooter einfach, egal welchen Stil sie gerade fokussieren, ob es Hardstyle ist oder ob es, ne, Jumpstyle oder, ne, verschiedene andere Sachen, egal welcher Stil es letztendlich ist, im Allgemeinen, der vielleicht auf einem Album vorherrscht oder so, oder in einer Zeitepoche, die schaffen es halt immer wieder so Hooks zu generieren, also mitreißende Refrains zum Beispiel zu komponieren, oder halt dann auch, ne, zu covern. Also es wird ja auch viel gecovert bei Scooter. Nicht nur, wie man über, ja, übrigens denken mag. Nein, Scooter haben auch eigene Songs tatsächlich, die jetzt nicht gecovert sind. Die gibt's auch immer wieder. Es gibt auf diesem Album zum Beispiel einen Song, da kennt man die Melodie, würde ich sagen, auch wenn man vielleicht nicht weiß, wer der Originalinterpret ist und wie das Originallied heißt. Aber es gibt den Song Waste Your Youth, also verschwende deine Jugend. Meinte HP auch dann auf dem besagten Event, auf das ich jetzt gleich zu sprechen komme. Übrigens, für alle Leute unter 18, hier ein kleiner Tipp. Waste your youth. Und dann haben sie das Lied gespielt. Das hat nämlich eine Melodie von Sportfreunde Stiller. Ein Kompliment. Ja, Fand ich sehr, sehr cool, weil ich auch tatsächlich das Lied von Sportfreunde Stiller mag. Ich bin sonst nicht so der große Sportfreunde Stiller-Fan, aber das Lied mochte ich eigentlich immer. Und das passt halt super, auch im Scooter-Outfit, weil es halt nicht ein 1:1 Cover ist, also es wird jetzt nicht 1:1 auch der Text kopiert, sondern es geht eher um die Melodie, die kopiert wird. Das ist etwas, was typisch für Scooter ist. Und das Ganze wird dann halt kombiniert mit eigenen Melodien, eigenen Ideen und eigenen Arrangements auch hier und da. Und auch auf diesem Album, es ist einfach, ich finde auch den Start vor allem sehr, sehr krass. Also 30 Rough and Dirty ist so ein kleines Intro, was man hat. Raven Shout ballert sofort so gut. Posse Reloaded zusammen wieder mit Finch, eine weitere Kollaboration, die dritte ihrer Art mittlerweile. Und Posse Reloaded, Reloaded in dem Sinne, weil Scooter schon mal vor über 20 Jahren einen Song hatten. Posse, I Need You on the Floor. Das ist so schön. Und da jetzt im Prinzip dasselbe Lied, also sie haben sich selber gecovert, kann man eigentlich sagen. Oder geremixed. Also das ist eine neue, modernere Version des Liedes, mit Finch zusammen in dem Fall. Sehr, sehr geil. Techno is back. Auch super. Eine weitere Kollaboration übrigens, so wie Rave and Shout und vorher auch schon auf, ja, God Save the Rave unter anderem. Auch eine weitere Kollaboration mit Harris and Ford. Ich liebe diesen Namen. Ne? Anspielung auf Harrison Ford natürlich. Ein österreichisches DJ-Duo, was, also ich kenne mich noch nicht so krass mit ihnen aus, ich muss mich auch echt mal mehr mit beschäftigen. Aber die Kollaboration mit Scooter zusammen, die fand ich alle bisher richtig, richtig geil. Also die passen wirklich, ergänzen sich einfach perfekt. Aber Techno is Back ist super zum Beispiel. Zusammen mit Posse Reloaded ist Song Nummer 5 für mich persönlich mein Highlight momentan, was ich auch mehrfach als Ohrwurm immer wieder habe. Und zwar I Keep Hearing Bingo. Allein der Name ist schon halt typisch Scooter und HP Baxter, ne? Und ach, der Beat ist so geil und der ballert einfach gut und es macht live auch einfach Spaß. Dann Children of the Rave, auch super. Let's Do It Again, auch ein geiles Lied. Waste Your Youth, Sun Comes Back Around, For Those About to Rave. Eine weitere Kollaboration von Scooter mit Timmy Trumpet. Es ist eine logische Weiterführung von God Save the Rave, auch stilistisch. Hat aber wieder noch mal mehr als God Save the Rave, wie ich finde, so diesen älteren Scooter-Charm aus den frühen 2000ern, also die goldene Zeit für mich persönlich auch, weil ich halt damit auch einfach aufgewachsen bin, also auch aus nostalgischer Hinsicht. Das hat unter anderem auch damit zu tun, würde ich mal schätzen, dass nämlich Jay Frog wieder mittlerweile ein Bandmitglied ist. Der war von 2002 bis 2006 schon mal in der Band, ist dann rausgegangen. Und ja, die haben sich aber nie gestritten, wie ich jetzt auch gestern in der Doku gelernt habe. Und ja, er wollte halt einfach was anderes machen, ne, hat sich so ergeben. Und jetzt ist er wieder in der Band zurück. Denn Ende 2022 war es, glaube ich, sind die damaligen beiden Scooter-Bandmitglieder um HP Baxter herum aus der Band ausgetreten, sodass HP für kurze Zeit alleine war. Und so kann er natürlich nicht auftreten, ist ja klar. Deswegen, ja, hat er sich dann wieder den Jay Frog als alten, als Veteranen der elektronischen Musik, kann man eigentlich wirklich sagen, wieder an Bord geholt. Und Mark Blue, der ist, glaube ich, mittlerweile Mitte 20 oder so, also auch noch relativ jung, auch ein aufstrebender DJ, der auch nochmal so frischen Wind da reinbringt. Also ist eigentlich, ich finde persönlich auch wieder eine sehr, sehr geile Mischung, weil du halt ne, die Expertise, dieses Know-how von Jay Frog hast, auf der einen Seite, und dann wieder diese modernere Perspektive, dieses Frische auch nochmal dazu, mit Mark Blue, wie er heißt, oder wie HP Baxter zumindest in Bremen auf dem Konzert gesagt hat, auf dem wir waren, ja, darum geht's nämlich hauptsächlich, Mark Blau. Ich hätte jetzt Mark Blue gesagt, heißt auf jeden Fall Marcel, mit echtem Namen, und kommt tatsächlich aus der Gegend von Alex, ich glaube, ist nur so 20 Minuten Fahrzeit entfernt, ne, also der Ort, aus dem er kommt. Und ich find's einfach geil. Also es ist wirklich auch die Produktion des Albums, muss ich wirklich wieder ein großes Kompliment machen. Es ballert einfach gut, die Bässe. Das ist, es macht einfach Spaß. Es macht wirklich Spaß, das zu hören. Und wenn man sich dafür begeistern kann, für diese Musik, und nicht sofort abtut, als auch, das ist stumpf, sondern sich halt wirklich dafür öffnet, so ein bisschen, und das als gute Laune-Musik auch einfach erkennt, oder, ja, für sich antizipieren kann, dann macht das einfach enorm Spaß und vor allem auch live, denn wir sind nach Bremen gereist. Es war, glaube ich, das mittlerweile dritte Scooter-Konzert von Alex und mein allererstes und ich habe mich enorm drauf gefreut. Also ich bin dieses Jahr auf vielen Konzerten und ich freue mich auch auf alle. Scooter ist tatsächlich eins, wo ich mich besonders drauf freue oder gefreut habe. Es ist ja mittlerweile vorbei und Ich kann so viel erzählen. Also, wir sind halt, ne, Bremer Hauptbahnhof und du gehst nur 4-5 Minuten, dann bist du schon bei der ÖVB-Arena, wo das stattgefunden hat. Wir waren relativ früh da und hinter uns bildete sich, das konnte man immer so schön sehen, dann immer, ne, eine Schlange, die immer länger wurde und immer länger wurde und immer länger wurde. Und wir standen halt relativ vorne in der Schlange, verhältnismäßig, weil wir halt, wie gesagt, früh dran waren. War interessant. Generell auch das Rahmenprogramm. Also in der Schlange meine ich jetzt. Ich meine jetzt noch nicht mal in der Arena, sondern einfach nur draußen vor der Arena in der Schlange. Das haben sie nämlich sehr, sehr gewieft gemacht, muss man sagen. Also das war jetzt nicht irgendwie der Veranstalter oder so, sondern es waren Privatpersonen. Der eine hatte halt mehrere Bierkästen in so einem Einkaufswagen, die er vor sich her schub, hat die halt an die Leute in der Schlange verkauft oder angeboten. Die Leute haben das Bier genommen und dann wenige Minuten später gingen halt Herrschaften drumherum und haben die leeren Flaschen eingesammelt und dadurch halt einen schönen Reibach gemacht an Pfand. Und das gönne ich denen auch voll. Also ist halt, ne, besser, als wenn die Leute ihre leer getrunkenen Glasflaschen irgendwie auf den Boden schmeißen und da hast du 1000 Scherben, wo irgendwie Tiere oder so oder kleine Kinder durchlaufen. Also eigentlich clever, simpel, aber clever. Ne? Erst füllst du die Leute in der Schlange ab, die müssen eh warten können, irgendwo anders hin. Und wollen dann im Zweifel vielleicht auch was trinken. Und ein paar Minuten später kommt halt wer anders rum und sammelt halt die Pfandflaschen ein und macht sich einen Reibach daraus. Ja, also ne, Win-Win-Situation für alle, würde ich sagen. Dann war auch ein älterer Herr da, der hatte auch Spaß in den Backen. Der war mit dem Fahrrad unterwegs und sammelte dann auch die leer getrunkenen Bierflaschen ein. Und machte dann aber auch so ein paar Stunts auf seinem Fahrrad. Also sprang da so rum auf der Stelle, ne, und hielt die Balance und so und dann, ne, das Publikum, die Leute in der Schlange haben halt dann immer geklatscht und ihn auch angefeuert und so. Der hatte auch sichtlich Spaß daran. Ach, das war auch echt geil. Wir haben auch noch Glück gehabt. Es fing dann so ein bisschen an zu regnen, tatsächlich. Also wir standen quasi über einer grauen Wolke und wir sind auch ein kleines bisschen nass geworden, aber wirklich nur ganz minimal. Also ein paar Tropfen wirklich. Dann sind wir reingekommen in die Arena, in den Vorraum, ne, in die Vorhalle, wo es dann auch Merchandise-Stände gibt. Wir waren erstmal auf Klo und so und haben uns dann Getränke geholt. Und das Schöne ist, wie es häufig auf Konzerten mittlerweile der Fall ist, meiner Erfahrung nach, waren das auch wieder personalisierte, individualisierte Plastikbecher, die man dort für seine Getränke halt dann auch bekam. Mit Pfand drauf, also ne, Cola, Fanta, Sprite und sowas haben 5 Euro gekostet, plus 3 Euro Pfand für die Becher, wenn man sie wieder abgibt. Aber es waren halt Scooter-Becher. Das waren halt, ne, Becher mit 30 Rough and Dirty. Also es gab so rötliche Becher und dann gab es schwarze Becher mit verschiedenen Scooter-Motiven drauf und sowas. Und sowohl Alex als auch ich haben jeweils 2 Becher. Und ich war von vornherein, also mir war klar, dass ich die Becher halt nicht wieder abgebe. Die nehme ich mit als Souvenir, so wie ich das meistens bei solchen Konzerten mache, wenn das so individualisierte Becher sind. Und ja, die stehen jetzt oben schön auf meinem Regal hier im Wohnzimmer und sowas. Und ach ja, sowas macht einfach Spaß. Sowas nehme ich immer gerne mit. Und dann, wir hatten Innenraumkarten, sind wir reingegangen und waren, glaube ich, irgendwie so um, wann waren wir denn drin? Ich hätte jetzt gesagt so um 7:30 oder 8 irgendwie, standen wir dann im Innenraum und die Arena war noch relativ leer und füllte sich so langsam, so nach und nach. Wir waren im hinteren Bereich des Innenraums, in der Nähe, also ziemlich mittig, in der direkten Nähe zum Soundboard, das sich ja meistens in der Mitte der Arena befindet oder wo auch die Lichtkonsole steht und sowas, ne? Also je nachdem, wie es aufgebaut ist. Ja, so nach und nach füllte sich das und dann kam man auch so ein bisschen mit den Nachbarn ins Gespräch, die man da hatte. Links neben mir oder links neben uns stand dann auch ein Vater mit seinen Kindern. Also er war, glaube ich, irgendwie Ende 30 oder was und seine Kinder waren auch irgendwie Teenager oder so, keine Ahnung. Auch super nett und dann kam er halt so ins Gespräch und ne und ja, dann kam ich auch so drauf, ja, ich komme ja aus dem Sauerland eigentlich und ich bin jetzt hier hingereist und ja, aber warum denn nach Bremen? Und dann sagte ich, ja, mein Freund wohnt halt in der Nähe da hier, ne, mit dem ich hier zusammen bin. Und dann, ach so, ja, wo kommst du denn daher? Und dann sagte ich, ja, so, ne, Nähe Dortmund. Und ach, guck mal, ich war halt auch, ich bin da und da aufgewachsen oder ich war halt da, hab da auch eine Zeit lang gelebt in der Nähe und das war halt, für mich persönlich, wo ich lebe, halt ist das nur ein paar Orte weiter, wo ich auch so dachte, das ist jetzt nicht wahr, oder? Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, auch wieder so eine Konzertgeschichte, wie ich das schon mal in anderen Folgen thematisiert habe, so Zufälle, wo man sich denkt, das kann doch jetzt nicht sein, oder? Ist das jetzt wirklich so? Das ist eine versteckte Kamera. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt jemand direkt neben dir in der Arena steht, der halt auch so aus dieser Gegend kommt? Also das ist, ja, fand ich cool. Und dann, ne, haben wir da auch dann immer wieder ein bisschen geschnackt und so, ne, erzählt. Und um 21 Uhr sollte es dann losgehen. Und es ging auch los um 21 Uhr. Und ich hatte schon gedacht, oh, das ist aber relativ spät für so ein Konzert, weil meistens gehen Konzerte dann irgendwie um 8 Uhr los oder so, ne, also um 20 Uhr. Man muss dazu sagen, das Konzert hat an Karfreitag stattgefunden. Das ist ein gesetzlicher Feiertag in Deutschland, an dem es auch das sogenannte Tanzverbot gibt. Also man darf an diesem Tag nicht tanzen, ne, was ein religiöses Fest ist. Und das ist eine ganz alte Regel, kann man eigentlich sagen, ganz altes Gesetz. An Karfreitag wird nicht getanzt. Ja, ja, weil Deutschland ist, was solche Sachen auch angeht, immer noch so ziemlich christlich geprägt, muss man sagen. Also auch als Hintergrund vielleicht für euch, die ihr das vielleicht aus anderen Ländern hört oder so, die vielleicht nicht in erster Linie christlich oder römisch-katholisch, evangelisch geprägt sind. Und ich habe mich sowieso schon gewundert, warum findet an Karfreitag, warum finden da Konzerte statt? Weil da wird sich ja bewegt, da wird ja getanzt, dass man das überhaupt darf. Um Alex zu zitieren bzw. aufzugreifen, denn er hatte das nochmal recherchiert am nächsten Tag nach dem Konzert. Übrigens sagte er dann so, ich weiß jetzt, warum dass erst um 21 Uhr losging, denn in Bremen, in dem Bundesland und der Stadt Bremen, das ist ja beides, gibt es zumindest die Regel, dass dieses Tanzverbot am Karfreitag bis 21 Uhr gilt. Und nach 21 Uhr darf man wieder tanzen. Und deswegen ging das Ganze um 21 Uhr los. Das ergibt natürlich dann auch alles Sinn, wenn man das weiß. Auch interessant, ne? So kleine Anekdote. Und um 21 Uhr kam dann ein DJ auf die Bühne. Ich glaube, Nautica oder so. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Irgendwie so heißt er, glaube ich. Relativ jung auch noch. Würde ich sagen, Anfang oder Mitte 20 irgendwie maximal. Der hat halt eine halbe Stunde auch, ne, verschiedene so EDM-Versionen von bekannten Songs gespielt. Oder auch bekannte EDM-Songs. Also es kam zum Beispiel Insomnia von Faithless kam vor. Aber auch viele, viele andere. Halt so Songs, die man kennt. In einer tanzbaren Version, oder Techno-EDM-Version, ne? Und das hat auch echt Bock gemacht. Also das, zum Einheizen war das schon sehr, sehr gut. Hat die oder das Publikum durchaus in Wallung gebracht. Und dann, 21.30 Uhr plus minus, hörte er dann auf mit seinem Set. Ich dachte, okay, dann kommt jetzt wahrscheinlich Scooter, weil, also ich würde jetzt mal vermuten, ich stelle es jetzt einfach mal in den Raum als These, die mussten, glaube ich, es gab jetzt keine große Umbaupause. Bei manchen Bands verstehe ich das durchaus, also wenn es in den Bereich Rock und Metal geht, weil man dann halt viele Sachen hier und da nochmal aufbauen muss. Aber bei elektronischen Acts, so wie Scooter zum Beispiel, da hält sich das, glaube ich, im Vergleich eher in Grenzen. Und das Bühnensetup und sowas mit den Leinwänden, auf die dann hinterher auch Sachen projiziert wurde und so, oder beziehungsweise wo auf elektronischen Leinwänden halt auch so Grafiken eingeblendet wurden und ja, das Ganze visuell halt gestaltet wurde. In Kombination mit einem super Lasersystem, was während der Show immer wieder super aussah in verschiedenen Farben und Formen und Drehungen und Wendungen. Und ach, das war einfach wirklich geil. Da dachte ich, okay, die müssen eigentlich nicht viel aufbauen. Und dann, ja, 21.30 Uhr plus minus. Und dann verflog so von Minute zu Minute wieder so ein bisschen die aufgebaute Stimmung im Sinne von, ne, die feierwütigen Leute wollen jetzt halt, dass Scooter auf die Bühne kommt. Und dann hat es noch mal eine halbe Stunde gedauert, bis plus minus 22 Uhr, bis Scooter dann wirklich auf die Bühne kam und ihr Set begannen. Und da würde ich persönlich sagen, ach, das hätte ich ein bisschen anders geplant. Also das ist so die einzige Sache des ganzen Abends eigentlich, die ich persönlich ein bisschen anders geplant hätte, dass die Wartezeit zwischen dem DJ-Set und Scooter kürzer ist als eine halbe Stunde. Weil du baust halt vorher mit diesem Scooter, also mit dem DJ-Set, ne, von dem DJ, der vorher auflegt, du baust halt schon mal so die Stimmung auf und das ist auch voll gut und auch wichtig, ne, dass man auch die Leute schon mal ein bisschen anheizt und dass man nicht so kalt in so ein Scooter-Konzert geht. Würde auch irgendwie nicht passen, finde ich. Also, ne, super Sache. Also entweder lässt man den DJ halt länger spielen, ich sag mal eine Dreiviertelstunde, dass man vielleicht maximal nur eine 15 Minuten Pause dazwischen hat und nicht eine halbe Stunde. Was macht auch dann schon was aus, finde ich. Oder man lässt den DJ halt nur eine halbe Stunde spielen, aber der DJ beginnt dann halt später oder so. Na, dass man halt, also so oder so, dass man die Wartezeit oder die Pause zwischen DJ-Set und Scooter verkürzt. Das hätte ich besser gefunden, weil dann einfach die Stimmung mehr aufrechterhalten wird und besser halt in den Hauptakt hineingetragen wird. Aber okay. Und dann, plus minus 22 Uhr, war es endlich soweit. Feuerwerk, Pyrotechnik, Laser, laute Bässe, aber nicht zu laute Bässe. Oder dröhnende Bässe, wie soll ich sagen? Es waren keine dröhnenden Bässe. Schallten uns entgegen, strömten uns entgegen. Scooter kam auf die Bühne. Und mit Scooter, mit HP Baxter, mit J-Frog, mit Mark Blue kamen auch viele Tänzerinnen auf die Bühne. Zuerst sah man nur ein Intro auf den Leinwänden, dann das Intro des Albums und dann Rave and Shout, der erste Song des Albums sozusagen. Und ab da war einfach, ja, nur noch Eskalation. Also es war einfach mega, mega geil. Das in Worte zu fassen ist für mich gar nicht so leicht, weil es war für mich es war nicht das erste elektronische Konzert oder elektronisch basierte Konzert, denn ich habe vorher auch mal zum Beispiel The Prodigy auf dem Mera Luna Festival gesehen, aber so krass wie bei Scooter, wow. Ab da war wirklich nur noch Party angesagt. Also ich habe ziemlich viel, wie soll ich sagen, geheadbanged zu den Songs, ne, weil das ist halt, bietet sich halt einfach an und auch so ein bisschen mitgedanced hier und da. Bin jetzt nicht super eskaliert persönlich, aber ne, ich habe schon sehr geschwitzt hinterher, ja, oder auch während des Konzertes, aber es hat einfach so Bock gemacht. Das kriegst du bei Rock und Metal auch, wenn du dich so in der Musik verlierst, aber wenn du dich in der Scooter-Musik verlierst, also in dieser Art von Musik auch, in dieser elektronischen Musik mit diesen harten Bässen und so und diesen Rhythmen, das ist schon echt geil. Also ich bin teilweise wirklich so in so eine Art Trance geraten eigentlich. Vor allem, wenn es halt so Songs sind, die man gut kennt. Und selbst wenn Songs sind, das ist der Vorteil von Scooter vielleicht im Speziellen, wenn man die Songs selber vorher noch nicht kennt, kommt man innerhalb weniger Sekunden in diese Songs rein. Und das meine ich gar nicht negativ im Sinne von, ach, das sind simple Songs oder so. Sondern die Songs sind auf den Beat eigentlich perfekt zugeschnitten dafür. Sie sind eingängig. Sie sind gefällig. Sie sind super melodisch und sie sind einfach sehr knallig produziert. Und das können die auch live reproduzieren. Und es ist auch nicht so, als wie man denken würde, dass irgendwie, ne, die drücken auf den Knopf und dann spielen die halt die elektronischen Songs einfach ab über die großen Lautsprecher, sondern ich habe halt wirklich drauf geachtet. Kann natürlich auch gemimt gewesen sein, ne, klar, aber J-Frog und auch Mark Blue an den Keyboards, Synthesizern. Du siehst halt, dass die auch wirklich das spielen. Also der eine spielt zum Beispiel eher so diese langgezogenen Klangteppiche im Hintergrund, während der andere diese Melodieakzente spielt. Das ist mir zum Beispiel aufgefallen, Mark Blue hat hier und da so diese Melodieakzente gespielt in gewissen Songs und sowas, während J-Frog dann eher so diese Klangteppiche gespielt hat hier und da. Ne? Also die haben sich schon gut ergänzt. Und mal angenommen, dass sie es wirklich auch live dann gespielt haben und nicht nur gemimt haben, dass sie, als würden sie es spielen, kann man da auch sehr, sehr viel draus machen. Also, und dann halt natürlich HP Baxter, der einfach total Stimmung macht. Also, der die Leute anheizt immer wieder und wirklich ein Master of Ceremony, ein MC im wahrsten Sinne des Wortes ist. Und das ergänzt noch durch die Tänzerinnen, die immer wieder aufgetreten sind. Einfach geil. Die Setlist war der Hammer. Für mich persönlich extrem gelungen. Also ich, bis auf ein, zwei Songs, die man halt auch kennt von Scooter, die vielleicht nicht gespielt wurden. The Night zum Beispiel von 2000, also von den frühen 2000ern, wurde nicht gespielt oder so, was auch eine Single war, die ich auch sehr, sehr mag. Aber jetzt mal davon abgesehen, eigentlich, ich würde nichts an der Playlist ändern persönlich. Die war, für mich war die geil, weil sie auch sehr fokussiert war, neben den alten Klassikern auf die letzten beiden Alben, also God Save the Rave und Open Your Mind and Your Trousers. Das ist ein schöner Titel. Und das passt einfach super. Also die mag ich total gerne, ne? Also auch vom letzten Album, also von God Save the Rave, Fuck 2020 zum Beispiel, oder was gab's denn da noch, ne? God Save the Rave, den Titelsong unter anderem. Ah, es war schön. Und natürlich dann halt auch so alte Klassiker, ne? Maria, I Like It Loud, One Always Hardcore. Auch ein Song, mit dem ich nicht gerechnet hatte, Paul is Dead vom letzten Album. der auch ein Teil der Zugabe war. Das war super. Und dann natürlich, ne, Ramp, The Logical Song, How Much Is The Fish? Aber auch so ältere Sachen, die man vielleicht nicht sofort auf dem Schirm hat, aber über die sich Alex zum Beispiel sehr gefreut hat. Call Me Manana wurde gespielt, womit er nicht gerechnet hatte. J'adore Hardcore. Ja, dürfen also andere Sachen, dürfen halt nicht fehlen. Hyper Hyper, Friends, Turbo, ne? Friends will be friends. Move your ass. Und sowas. Nessaya natürlich. Weekend. Das sind so die beiden Songs, wo ich mich besonders drüber gefreut habe, weil das ist halt einfach meine Jugend gewesen. Kindheit und Jugend. So gerade der Übergangsphase. Fire, auch ein Highlight der Show, weil H.P. Baxter mit der E-Gitarre dann auf die Bühne kommt und so schönes Rammsteinartiges Riff spielt und dann auch viel, ne, mit Feuerfontänen gearbeitet wird. Also Pyrotechnik, wie gesagt, auch vom Feinsten. Und die hat man auch selber, das unterschätzt man vielleicht, wenn man nicht so häufig auf Konzerten ist oder so. Wir standen halt in der Mitte der Arena im Innenraum. Und du hast aber trotzdem diese Feuerfontänen sehr, sehr gut gemerkt. Also die Hitze davon merkt man definitiv trotzdem. Auch wenn man weiter weg steht. Und auch da, diese Funken, die dann aus H.P. Baxters E-Gitarre herauskamen und so. Ach, es war so geil. Es war so geil. Und ich stelle mir das auch gar nicht so einfach vor, so eine Setlist zusammenzustellen, weil je länger du das machst und je mehr Alben du hast, desto mehr Fundus hast du ja auch, aus dem du schöpfen kannst. Und dafür ist das einfach. Wie gesagt, für mich persönlich war das mit die perfekte Playlist. Ich hätte mich noch über sowas wie Which Light Switch is Which vom God Save the Rave Album noch gefreut, weil ich den Song auch sehr feier. Aber Paul is Dead, das macht einfach so Bock. Ich bin da so, und es hat mir auch was Spaß gemacht. Und das meine ich halt, ich finde, so ein Konzert kann man vor allem dann genießen, wenn man sich selber drauf einlässt. Und zwar voll und ganz drauf einlässt. Und nicht irgendwie, ich gehe mal den Kompromiss ein, sondern ich lass mich drauf ein, ich lass mich von der Musik mitreißen. Dann hat man auch richtig, dann hat man ein richtiges Erlebnis. Also, ich würde jederzeit wieder, und das wusste ich schon nach den ersten ein, zwei Songs, okay, ich würde jederzeit wieder zu Scooter gehen. Da brauche ich nicht überlegen, das steht fest. Das ist einfach so geil, so energetisch. Und es gibt, also wie gesagt, wenn man sich drauf einlässt, es gibt einem auch was. Es ist so eine schöne reziproke, so ein bilaterales Erlebnis, so ein Konzert. Im besten Fall. Und bei Scooter auch. Also im Sinne von, das Publikum hat was von der Energie des Künstlers, der auftritt, aber der Künstler auf der Bühne zieht gleichzeitig Energie auch vom Publikum für seine Performance. Das ist halt so ein Wechselspiel. Das macht Konzerte halt auch aus, finde ich. Gute Konzerte, wo beide Seiten auch sich drauf einlassen. Das meine ich halt damit. Und bei Scooter war das total der Fall. Also das Publikum drumherum, wow, das hat so Spaß gemacht. Und es macht auch dann Spaß. Also ich mache das auch zu Hause, muss ich gestehen, ne, stehe ich auch zu. Wenn ich Scooter höre, gehe ich auch manchmal so ein bisschen mit, ne, und bin ja am Headbang oder, ne, so, ich lasse den Beat einfach Kontrolle übernehmen über mich, sozusagen. Und ich mag das total, das macht Spaß. Ne, es ist so, ich, der sowieso in den allermeisten Fällen immer gut gelaunt ist eigentlich, toi, 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 zieh halt daraus noch mal mehr gute Laune so, im besten Fall. Und Scooter, selbst wenn du schlechte Laune hast, und du setzt dich hin und sagst, ich will jetzt Musik hören, damit ich wieder bessere Laune bekomme. Für mich persönlich funktioniert das mit Scooter zum Beispiel perfekt. Also Scooter zu hören macht einfach gute Laune. So. Es ist einfach so im positiven Sinne halt so richtig schöne Knalltüten. So diese Songs und auch die Leute, ne? H.P. Baxter ist halt echt eine Marke. Total lockerer Typ und so, ne? Und ja, macht halt einfach sein Ding, ne? Ja. Es ist auch dieses Nordische noch mit dabei, ne? Also wenn er Interviews gibt und so, dieses leicht so norddeutsche Quatsche, die er dann auch drauf hat und so. Ach, ich finde das so geil. Ich liebe das. Deswegen, also, ja, ich könnte jetzt noch stundenlang weiter schwärmen über das Scooter-Konzert. Und auch das Album, wie gesagt, es ist einfach nur geil. Was mich auch positiv überrascht hat, die Band hat länger gespielt, als ich dachte. Ich hätte jetzt immer so von 90 Minuten ausgegangen, irgendwie einfach mal. Und sie haben letztendlich eine Dreiviertelstunde circa gespielt und sie haben mehr Zugaben gehabt, als ich dachte. Unter anderem halt, ne, One Always Hardcore, Paul is Dead, dann Hyper Hyper, Endless Summer, Friends, Move Your Ass und so, ne. Und dann ist es ja, Ach ja, also geil. Einfach nur geil, 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 geil. Und dann sind wir, also Alex und ich, nach dem Konzert, haben uns nochmal was zu trinken geholt, unseren zweiten Becher ergattert und sind dann zurück zum Hauptbahnhof gegangen, haben dann noch einen Zug auch gut erwischt, passte zeitlich perfekt. Und wir saßen im Zug, Zug auch relativ voll. Und die Zugfahrt war so, ich würde sagen, weiß ich nicht, 35, 40 Minuten, plus minus. Und mit uns halt noch viele andere Scooter-Fans im Zug. Und wir haben, das kann ich euch auch gerne mal abspielen, ich habe das nämlich einmal kurz aufgenommen. Das war so geil. Wir haben uns so beömmelt. Wir saßen halt im Zug und erst alles so ruhig und so. Und dann auf einmal hörtest du vom Waggon hinter uns, so ganz aus dem Off, ganz aus der Ferne, und so, ne? Da haben sie Scooter gehört. Und dann, so zwei, drei Reihen hinter uns, auf der anderen Seite, fing dann auch jemand an, über sein Handy halt Scooter abzuspielen. Und das war so geil. Und dann sind wir alle so mit eingestiegen und irgendwie gefühlt hat so der halbe Zug hat halt Scooter-Songs halt mitgesungen. Die einen in dem Waggon das eine und die anderen in dem Waggon das andere und so. Und das passt, es war so geil. Es war so lustig. Wir haben uns so, also Alex und ich, wir haben uns so beömmelt. Und ich habe halt auch kurz ein Soundbite aufgenommen. Das möchte ich kurz mal demonstrieren. Achtung, hier kommt es. Ach Leute, es war so gut. Es hat so ohne Scheiß, man muss dabei gewesen sein. Bei manchen Sachen, die kann man erzählen. Und vielleicht zieht ihr halt trotzdem auch daraus, dass es uns gefallen hat, hoffe ich. Aber es gibt so Situationen im Leben einfach. Und das war auch so ein Magic Moment. Generell, dieses ganze Wochenende und auch das Konzert und die Zugfahrt danach. Und ach, ich werde ich nie vergessen. Ganz ehrlich, diese Zugfahrt werde ich nie vergessen, weil die einfach so geil einprägend war. Und das ging halt minutenlang so. Also das war jetzt nicht nur ein Song oder was, sondern das waren mehrere Songs, die wir dann auch Alex und ich immer dann so halt mitgesungen haben. Das war so geil. Das hat so Spaß gemacht. Ach Mensch. Und das Konzert, wie gesagt, das hat mir einfach echt viel gegeben. Das hat mir wirklich viel gegeben. Und ich bin, möchte ich auch nochmal betonen, ich bin da nüchtern reingegangen. Ich habe vorher nichts getrunken und sonst irgendwie was, ne, da konsumiert oder so. Mach ich nicht, aber auch nüchtern kann man ein Scooter-Konzert total abfeiern, wenn man sich drauf einlässt. Und dann macht das richtig Laune. Und auch generell, ne, diese pulsierenden Beats. Und was mich auch sehr überrascht hat in positiver Hinsicht, ich hatte so ein bisschen die Befürchtung im Vorfeld, weil ich halt noch nie auf so einem Scooter-Konzert war, dass das vielleicht zu sehr dröhnen könnte. Weil manchmal ist das ja so in Hallen, Leute, die häufiger auf Konzerten sind, kennen das vielleicht hier und da, je nachdem, wo man steht und je nachdem, wie gut oder schlecht das auch abgemischt ist, live, dröhnen die Bässe zu sehr und ne, dann hat man so einen matschigen Sound oder so. Und das war halt bei Scooter eigentlich gar nicht so der Fall. Also da, wo wir standen in der Mitte und auch in der Nähe, ne, des Mischpultes sozusagen, ist immer ein gute Position für einen guten Klang. Und es war laut, es war echt laut. Aber es war nicht zu laut, fand ich. Es war gerade so an der Grenze und es war halt trotzdem aber schön laut, dass es halt richtig gewummert hat, so. Aber es war halt nicht so ein Wummern der Bassdrums oder sowas, ne? Bass, Drum, Entschuldigung. Der Bassdrums oder auch der Synth-Bässe und sowas, ne? Dass das irgendwie geschrebbelt hätte oder unangenehm geklungen hätte, gar nicht. Wirklich gar nicht. Und du konntest auch, das fand ich auch sehr, sehr schön, HP gut verstehen. Also, da ist auch nichts irgendwie groß untergegangen oder so. Man konnte wirklich verstehen, was er sagte. Er hat auch zwischen den Songs ab und zu so ein bisschen mit uns kommuniziert. Interessanterweise hauptsächlich auf Englisch, ne? Teilweise aber auch dann so schön auf Deutsch und dann auch so ganz stumpf zwischen ein paar Songs. Übrigens, frohe Ostern, ne? Also, total aus dem Zusammenhang. Fiel ihm dann wahrscheinlich in dem Moment ein, ach ja, hier, übrigens, frohe Ostern. Das war so schön. Ach, das war so typisch HP einfach irgendwie, ne? Das war geil. Und er hat sich aber auch nochmal bedankt. Und das hatte er ja auch in der Scooter-Doku zum Beispiel, in offiziellen auf Netflix gesagt, dass das Publikum in Bremen mit zu einem seiner Lieblingspublikummen zählt. Publikums, weil in Bremen halt immer eine geile Stimmung ist und ich hoffe, wir sind dem gerecht geworden. Wir haben unseren Teil auf jeden Fall dazu beigetragen und ich glaube, so von dem, was ich so von den anderen Leuten gesehen habe, das macht halt auch immer Spaß für mich. Während eines Songs, wo alle mitgehen, wo ich auch mitgehe, gucke ich manchmal halt auch so links und rechts und hinter mich und so, ne, ins Publikum, wie da die Stimmung ist. Und wenn du halt da so tanzende, ausgelassene Leute siehst. Übrigens aller Altersgruppen, auch das hat mich sehr überrascht, weil man könnte ja denken, dass da vielleicht entweder eher so nur Ältere sind, ne, die OG-Fans aus den 90ern oder so, oder halt jüngere Leute, die halt mehr so die neueren Sachen kennen. Aber es war halt gut durchmischt von, weiß ich nicht, jungen Teenagern bis hin zu Leuten, die 50, 60, 70 waren, würde ich sagen. Da waren auch ein paar wirklich ältere Leute dabei. Es war wirklich bunt durchmischt und alle haben sich super verstanden und es war einfach geil. Also von dem, was ich so wahrgenommen habe, wow. Es war übrigens auch ausverkauft, muss man dazu sagen. Bremen war ausverkauft. Und ja, ich dachte schon, ich will da Bock auf einen. Ich will Scooter wieder live sehen. Ich bin auf jeden Fall wieder dabei beim nächsten Mal. Wenn es irgendwie passt und so, zeitlich und alles, dann ja, brauche ich nicht drüber nachdenken. Wie gesagt, Scooter, Hammer. Kann ich euch sehr empfehlen. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiter schwärmen, aber ich möchte mich auch nicht zu sehr wiederholen. Aber ja, es ist einfach nur geil. Es ist einfach nur geil. In dem Sinne, vielen Dank, Alex, an dieser Stelle, falls du es hören solltest, nochmal für deine Gastfreundlichkeit, für eure Gastfreundlichkeit, auch für Steffi und ne, an Zehe Mephisto und Milzkuhn, auch für die schöne Zeit, die wir da zusammen hatten, auch mit den Brettspielen und sowas, hat echt viel Bock gemacht. Also wirklich rundum gelungene Tage für mich persönlich. Das war für mich, wir haben jetzt erst Ende März, Anfang April 2024, aber für mich persönlich bisher schon ein definitives Highlight des Jahres. Kann ich jetzt schon sagen. Also das war wirklich geil. Alles, 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 alles. Und ich möchte es nicht missen, keine Millisekunde davon. Punkt. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich meine, vielleicht hört ihr das hier auf YouTube, könnt ihr auch meine Podcasts mittlerweile hören, ne? YouTube, The German Podcast, einfach suchen, da findet ihr mich dann. Ansonsten auch über alle möglichen anderen Plattformen. Wie immer findet ihr auch Links zu meinen Socials und so weiter in den Shownotes. Und falls euch dieser Podcast gefällt, dann hinterlasst doch gerne eine Bewertung. Das würde mich sehr, sehr freuen. Auf Spotify könnt ihr das zum Beispiel machen, da könnt ihr bis zu 5 Sterne vergeben, was dann sehr, sehr, sehr nett wäre natürlich, falls ihr das machen möchtet. Und auch auf Apple Podcast, da könnt ihr auch den Podcast bewerten und sowas, ne? Also das hilft immer sehr. Oder falls ihr Leute kennt, die sich für einen deutschsprachigen Podcast interessieren, entweder andere deutsche Muttersprachler und oder Leute, die Deutsch lernen, denn auch die hören hier diesen Podcast und so, ne, dann empfehlt mich gerne weiter, würde mich sehr, sehr freuen. Vielen Dank auch an euch, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr zugehört habt. Die Moral von der Geschichte, hört euch gerne Scooter an. Auch die aktuellen beiden Alben zum Beispiel, God Save the Rave und Open Your Mind and Your Trousers. Geil. Von vorne bis hinten geil. Also kann ich wirklich sehr empfehlen. Und wenn ihr wirklich mal Lust auf eine Party habt, habt ihr Lust auf eine Party? Überlegt nicht lange, investiert das Geld, wenn ihr könnt und möchtet. Schaut euch Scooter live an. Das ist wirklich ein Erlebnis. Liebe. Liebe geht raus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Euer Dave.